Wir kennen ja alle den 23. Psalm, nicht? Vielleicht ist der 24. nicht so gut bekannt. Aber der ist auch von großer Bedeutung. Wollen wir den mal lesen? Wenn auch nicht den ganzen Psalm, machen wir es so kurz wie möglich. Vom 3. bis zum 6. Vers. Die Erde, nein, der 3. Vers, Entschuldigung. Wer wird auf des Herrn Berg gehen? Wer wird stehen an seiner heiligen Stätte? Der unschuldige Hände hat, reines Herzens ist, der nicht Lust hat zu loser Lehre und schwört nicht fälschlich. Der wird den Segen vom Herrn empfangen und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Das ist das Geschlecht, das nach ihm fragt, das da sucht dein Antlitz, Herr Gott Jakobs, Selah. Soweit. Lasst uns wiederum beten. Herr Gott, rede zu uns durch dein heilig Wort. Lass dein Wort hindurchdringen bis zu den tiefsten Tiefen unseres Herzens, unseres Wesens, und wirke über Bitten und Verstehen. Amen. Wer wird auf des Herrn Berg gehen? Wer wird stehen an seiner heiligen Stätte? Das ist eine Frage, die an uns gestellt wird. Seltsam, dass Gott den Menschen solch eine Frage stellt. Ohne dass wir nun hinschauen, was die Antwort ist, die Gott selbst uns gibt. Er kommt gleich mit der Antwort. Was würden Sie sagen? Wie würden Sie diese Frage beantworten? Wer wird auf des Herrn Berg gehen? Eigentlich wäre das genügend, darüber zu reden. Wer wird auf den Berg des Herrn steigen? Es gibt viele Berge, Freunde, in den Alpen und anderswo in der Welt. Berge, der eine Berg ist höher als der andere. Aber der Berg des Herrn ist der allerhöchste Berg. Ich fragte mal einige Männer, dessen Leben das war, die Berge zu besteigen. Sagt mir mal, was bedeutet das? Kann das jeder? Der eine sagt, nein, auf keinen Fall. Ich sage, warum nicht? Er sagt, wer Berge besteigen will, muss fit sein. Der muss gesund sein und stark sein. Der muss mutig sein. Und dann ließ ich mich informieren. Dazu habe ich aber keine Zeit, Ihnen zu sagen. Wenn Sie das auch mal tun, wird es gut sein. Vielleicht haben Sie einen besseren Begriff vom Berg des Herrn. Die Faulen, die Halbherzigen, die Leichtfertigen, die Oberflächlichen, die sollen schlafen, wo sie sich befinden. Die sollen es gar nicht mal versuchen. Es wird ihnen nicht gelingen. Wer wird auf des Herrn Berg gehen und wer wird stehen an seine heiligen Stätte? Wer wird stehen an seine heiligen Stätte? Ja, die getauft sind, so sagen einige. Die zum Abendmahl des Herrn gehen, so sagen andere. Die viel beten, sagen andere. Die viel fasten, sagen andere, die sehr aktiv sind im Reiche Gottes, so sagen andere. Aber was sagt das Wort Gottes? Am Ende von dem Text, den ich gelesen habe, sagt es, diese werden den Segen vom Herrn empfangen. Wir möchten alle gesegnet sein, nicht? Wir wünschen das auch unseren Familien, unseren Kindern, dass der Segen Gottes über uns komme. Nur der, der den Berg des Herrn besteigen kann, der stehen kann an seiner heiligen Stätte, wird den Segen empfangen. Wer kann den Berg besteigen? Lasst uns gleich zur Antwort gehen. Nicht alle, sonst wäre diese Frage ja gar nicht nötig gewesen. Ist auch nicht selbstverständlich, dass ein jeder Christ die Zipfel des Berges erreichen wird. Manche werden wohl beginnen, werden sie es nicht durchhalten können und dann wieder zurückgehen. Die erste Antwort ist, der unschuldige Hände hat. Was haben die Hände dann mit dem Glaubensleben zu tun? Was haben die Hände denn mit dem Bergsteigen, den Berg des Herrn besteigen zu tun? Das ist das Erste, was Gott fordert. Wer wird den Segen vom Herrn empfangen, der unschuldige Hände hat? Ist das nicht seltsam? Gott, seine Mathematik ist nicht so wie unsere. Gott, sein Denken, seine Denkensart ist nicht wie die der unsere. Wir sagen ja, wer gut fromm ist, wer viel betet. Gott sagt, nein, die Hände müssen unschuldig sein. In der Bibel spielen die Hände eine große Rolle. Unschuldige Hände ist ausschlaggebend, so dass man den Segen vom Herrn empfangen kann. Wir können nicht stehen und bestehen an seine heiligen Hände, seine heiligen Städte, wenn unsere Hände nicht rein sind. Schauen Sie mal Ihre Hände an. Die Bibel sagt an einem anderen Ort, wenn die Männer beten, die Männer, sollen sie heilige Hände emporheben. Heilige Hände. Hände ohne Zorn, ohne Bitterkeit. Das ist, was Gott von den Männern fordert. Heilige Hände ohne Zorn, ohne Bitterkeit. Wenn wir den Berg des Herrn besteigen wollen, lieben Brüder und lieben Väter, liebe Väter, müssen wir unsere Hände anschauen. Sind die unschuldig? Kein Zorn? Keine Bitterkeit? Rein? Fleckenlos? Mit Händen kann man vieles anfangen. Sachen, die ich gar nicht mal in der Öffentlichkeit nennen will. Mit denen kann man stehlen, mit denen kann man schlagen, mit denen kann man vieles tun. Aber Gott sagt, die müssen unschuldig sein. Wer den Segen vom Herrn empfangen will, muss unschuldige Hände haben. Die Cindy sagte uns, wenn hier Eltern sind, die sollen für ihre Kinder beten. Das hat keinen Sinn, wenn die Hände nicht rein sind. Die Kinder werden nicht gesegnet werden. Manche beten viel, sehen aber wenig. Wenig Erhörungen. Was ist der Grund? Gott ist nicht alt geworden. Gott ist nicht krankssinnig. Gott ist kein alter Mann. Schauen wir mal unsere Hände an. Vielleicht haben wir die Erhörung nicht bekommen wegen unserer Hände. Vielleicht der Segen sogar in unserem eigenen Leben. Unsere Hände müssen fleckenlos sein, nicht beschmutzt mit den Sachen der Welt oder des Fleisches. Unschuldige Hände, mit denen müssen wir vor Gott treten. Der zweite Punkt, reines Herzens. Unser Christentum hat gar keine Bedeutung, wenn unser Herz nicht dabei ist. Das Herz muss dabei sein. Aber nicht nur das Herz, sondern ein reines Herz. Selig sind, die reines Herzens sind. Die werden Gott schauen. Nicht nur in jener Welt, das beginnt hier schon. Die Hand Gottes zu sehen, Gott zu sehen in unserem Leben, in unserem Dienst, in unserem Haus, in unserer Familie, in unseren Gemeinden. Dazu gehört ein reines Herz. Gott sei Dank, dass wir äußerlich rein sind. Das ist was Gutes. Was denken wir von einem Menschen, der sich nicht wäscht, der nicht badet, der keine Seife gebraucht? Man fühlt sich nicht wohl in seiner Gegenwart. Es ist gut, wenn man hygienisch danach schaut, dass alles schön rein ist. Wenn man vom Kuhstall kommt oder Schweinestall und mit dem Geruch, das kann man gleich riechen. Und wenn eine unter uns kommen sollte mit solchem Gestank oder mit Hühnerdreck, was würden wir sagen? Sagen, du, wir schauen ihn schief an. Aber wie sieht es bei uns im geistlichen Leben aus? Da gibt es Menschen, die ihr ganzes Leben noch nie ihr Herz gewaschen haben. Was für ein Schweinestall muss das sein drinnen? Dann kann man den lieben Gott das nicht übel nehmen, wenn er nicht in solch einem Herzen wohnt. Irgendeine Hausfrau, die eine Woche lang oder zwei Wochen lang das Haus nicht gereinigt hat. Denken Sie mal, wie das aussehen wird. Solch ein Mann, dem wird es reuen, dass er solch eine Frau, solch ein Mädchen zur Frau genommen hat. Und wenn er nichts mit ihr anfangen kann, dann sagt er, geh mal zurück zur Mutter und zu deinem Vater, dass sie dich lehren, wie man Haus führt. Sieht ja aus wie ein Schweinestall. Aber wie sieht es in unserem Herzen aus? Wir waschen uns tagtäglich, kämmen uns, schauen nach unserem Leib. Aber wie sieht es mit unserem geistlichen Leben aus? Das gibt Tatsachen Menschen, die sagen, ich habe mein Leben noch nie bereinigt, von Kindheit auf. Das muss sein wie ein Kuhstall, wo der Kuhmist Meter hoch liegt. Haben wir oft in Afrika, wo einige Schwarzen den Kuhmist nicht gebrauchen. Der liegt so hoch, den gebrauchen sie nicht. Weil wenn man den gebraucht, dann wächst es zu geil und dann kommt der Tod. Aberglauben. Aber wie sieht es bei uns aus? Reines Herzens. Gott will, dass unsere Herzen rein sind, lieben Freunde. Und das Herz ist die Quelle, nicht nur Zentrum unseres Wesens und Daseins. Es ist die Quelle unserer Gedanken. Arge Gedanken kommen aus dem Herzen. Und das Herz muss gereinigt werden. Wir brauchen ja nur unsere Gedankenwelt anzuschauen, um zu sehen, wie es drinnen aussieht. Hören Sie nur mal nach den Worten, die kommen auch aus dem Herzen. Der Mensch redet von dem, was drinnen ist. Das kommt dann durch den Mund ans Licht. Ein reines Herz. Die erste Bedingung, reine, unschuldige Hände. Das zweite, reines Herzens. Das dritte, der nicht Lust hat zu loser Lehre und nicht fälschlich schwört. Wir können die zwei Punkte zusammenbringen, uns ganz einfach machen. Die Lippen, der Mund muss rein sein. Die Lippen müssen fleckenlos sein. Die Lippen, der nicht Lust hat zu loser Lehre und schwört nicht fälschlich. Haben wir schon je ein Gelübde gebracht? Vielleicht unsere Kindheit in der Kinderlehre, Kindesstunde. Herr Jesus, ich ergebe mich dir. Hier ist mein Leben. Nimm es hin. Ich weiß nicht, wie die Lutheraner in Europa sind, aber in Afrika, wenn die Kinder konfirmiert werden, dann wird immer ein Lied gesungen. Mein Schöpfer, steh mir bei, sei meines Lebens Licht. Dein Auge leite mich, bis mir das Herz zerbricht. Hier weihe ich Herz und Glieder, dir zum Opfer niede und widme meine Kräfte für dich und dein Geschäfte. Und dann frage ich die Afrikaner, war das falsch oder war das echt? Die Konfirmation mit solch einem Gesang, mit solchen Worten, wird vielleicht viele Menschen in die Hölle bringen. Wie es hier ist, weiß ich nicht. Da soll das Glaubensleben bestätigt werden, bekräftigt werden. Fang nun ab, ganze Sache mit Gott. Und was wird? Dann geht man in die Welt hinein. Das ist ein Schein für die Welt bei manchen Leuten. Wer wird den Segen vom Herrn empfangen, der nicht fälschlich schwört, der die Wahrheit redet, in anderen Worten, der nicht lügt. Gehen Sie mal durch die Gesänge, die Sie schon gesungen haben im Leben. Gehen Sie mal nach Haus, nehmen Sie das Gesangbuch und dann gehen Sie durch die Lieblingsgesänge und gehen mal einen Punkt nach dem anderen. Und sehen Sie mal, ob Ihr Leben dem entsprechend ist. Oder ob Sie gelogen haben. Wer wird den Segen vom Herrn empfangen, der nicht lügt, dessen Lippen rein sind? Heute möchte ich nicht mal vom Afterreden reden, über andere Menschen reden hinter ihrem Rücken. Die Bibel sagt, wenn dein Bruder sündigt, kehr zu ihm und sag es ihm. Wenn er dich nicht hört, nimm jemand anders mit dir. Geh zu zweit. Und wenn er dann nicht hört, dann bringt ihn vor die Gemeinde. Und wenn die Gemeinde nicht recht entscheidet, nach dem Worte Gottes, hat die Gemeinde nicht das Recht, sich Gemeinde Gottes zu nennen. Und dann ist die Kirche nicht so ein sogenanntes Haus Gottes, sondern ein Tempel der Räuberbande. die der Herr Jesus mit seiner Peitsche eines Tages vertreiben wird. Aber wenn Sie nicht zu den Menschen gehen können, dann gehen Sie zu einem, der Ihnen eine Hilfe sein kann. Und sagt, ich habe aber ein Problem. Der Mann oder die Frau hat das gemacht. Das ist doch nicht recht. Beten wir mal. Bitten wir um Leitung. Was sollen wir tun? Und wenn Sie nicht hingehen können, dann lass die andere Person hingehen und mit ihm reden. So wird es gemacht im Reiche Gottes. Und nicht afterreden. Die Lippen müssen rein sein, um den Segen Gottes zu bekommen. Es war auf den Hebriden, den Inseln, da war eine Gruppe junger Männer. In den Kirchen sah es trostlos aus. Die Jugendlichen gingen nicht mehr in die Kirche, die gingen zum Tanz, zum Sport. Das ist nicht das Normale. Die Jugend muss in der Kirche sein. Nicht auf den Tanzboden. Nicht im Disco, das ist der verkehrte Ort. Und wenn die Kirche nicht mehr die Kraft hat, die Menschen anzuziehen, soll sie aus dem Schlaf erwachen, dann stimmt etwas nicht. Dann soll die nicht, sich nicht Kirche Christi nennen. In der Kirche muss Evangelium getrieben werden. Da müssen die Menschen sich versammeln. Beim Disco ist es am verkehrten Ort. Sportplatz ist verkehrter Ort. Man kann Sport treiben, wenn man die Zeit hat. Aber an erster Stelle sich um das Wort Gottes versammeln. Und wenn die Gemeinde, die Kirche, die Anziehungskraft verloren hat, müssen sie Buße tun und sich bekehren. Pfarrer und Gemeinde eingeschlossen. Die müssen Buße tun und sagen, Herr, was ist los? Ein Pfarrer, ein Prediger, ein Verkündiger, der die Menschen nicht anziehen kann, ist wie eine Frau, die ihren Mann verliert. Die Bibel sagt, der Mann wird Vater und Mutter verlassen, seine Frau anhängen. Ihr lieben Schwestern, wenn ihren Männern nicht Ihnen treu sind, müssen Sie sich fragen, was stimmt bei mir nicht? Gott hat der Frau göttliche Autorität gegeben, dass der Mann sein Vater und Mutter verlassen wird, seine Frau anhängen. Heute klagt die Frau, mein Mann, der will nichts von mir wissen. Warum nicht? Was ist bei Ihnen schiefgegangen? Was ist bei Ihnen schiefgegangen? Wenn Sie sagen, ach, das liegt bei dem Mann, dann sind Sie ja so wie der Prediger, der sagt, das liegt bei der Gemeinde. Und dann können wir im Kreis herumgehen und schweben in der Luft oder stehen auf den Kopf. Für eine Frau mit einem Kleid an ist das nicht ein gutes Bild. Offenbart nur die Schande der Frau. Die Frau muss sich sagen, Herr, warum hängt mein Mann nicht an mir? Warum hängt er an eine Dirne? Warum geht er zur Hure? Gehen Sie mal zu Ihrem Mann und bitten ihn, dass er ehrlich ist. Vielleicht wird er Ihnen sagen, warum. Sehr oft, wenn der Mann nach Hause kommt, ein Klagelied. Die Frau redet zu viel. Er hat sich schon müde bei der Arbeit und dann kommt er nach Hause und dann wird es nur noch schlimmer. Und dann ist dieses und jenes und sie ist so müde und sie ist so krank und dieses, da muss er die noch pflegen. Geht er aber zur Hure, da ist er wie ein Held. Die bedient ihn wie ein Herr. Können Sie es nun verstehen? Vielleicht, wenn Sie ein Mann wären, würden Sie auch weglaufen, wenn Sie solch eine Frau hätten, wie Sie sind. Das war nur nebenbei. Ich rede von den Pfarren, die leere Kirchen haben. Die Kirchen, wie lange sind die nicht schon gebaut? Wie viel mehr hat sich die Bevölkerung vergrößert, verdoppelt, verdreifacht? Alle Kirchen sollten zu klein sein. Warum sind die leer? Das stimmt irgendetwas nicht. Wo ist der Segen des Herrn? Und dann ist vielleicht der Pfarrer so, weil die Gemeindeglieder so sind. Die Gemeindeglieder können ihnen nicht helfen. So wie die Frau eine Gehilfin sein soll für den Mann, sollen sie eine Gehilfin sein. Sie sollen für den Pfarrer beten. Lesen Sie mal in der Bibel nach, was es heißt, was Paulus sagt, wie sie für ihn beten sollten, dass ihm gegeben wird, mit Freudigkeit den Mund zu öffnen, das Wort Gottes zu verkündigen. Beten! Heute, die Verkündiger des Evangeliums, für die beten wir nicht, wir tadeln die nur. Wir kritisieren nur. Das macht er nicht recht, da hat er falsch gehandelt. Nicht die so sagen und nicht so sagen. Der hat zu laut geredet, der hat zu leise geredet, der hat dieses falsch gemacht, der hätte nicht lachen sollen. Man lacht doch nicht, wenn man auf der Kanzel steht. Und all solche faule Sachen, anstatt dass sie hinter ihm stehen mit ihrem Gebet und für ihn beten und sagen, Gott, greife ein. Lieben Freunde, lasst uns mal die Bibel zur Hand nehmen und sagen und mal studieren und uns fragen, wie muss das bei uns aussehen? Und dann denken Sie daran, wie oft Sie sich dem Herrn Jesus schon ergeben haben. Wie oft haben Sie schon ein Gelübde gemacht? Das Kind war vielleicht todeskrank. Dieses oder jenes. Herr, wenn du eingreifst, dann gehört dir mein Leben. War das ein falsches Zeugnis? Wer will den Segen vom Herrn empfangen? Der reines Herzens, unschuldige Hände und untadelige Lippen hat. Diese Jugendlichen, die jungen Männer auf den hebräischen Inseln, versammelten sich und sagten, Brüder, so kann das doch nicht weitergehen. Die Menschen, die sind ganz in der Welt, und nicht in der Kirche. Die haben kein Interesse an Gottes Wort. Und diese jungen Männer, für mich ist das wie ein Traum. Kein Mädchen, ich verachte die Mädchen nicht, gar nicht. Ein gutes Mädchen ist wunderbar. Aber wenn man in die Kirche geht oder in eine Gebetsstunde, um Mädchen anzuschauen, dann ist das auch eine faule Sache. Und wenn man betet in der Gebetsstunde und dann eine bunte Reihe macht und Hände hält, sagte mir eine, oh, junge Mädchen, junge Mädchen, junge Mädchen, und dann betet, dann kann man lange beten, sagen sie, eine ganze Stunde oder zwei Stunden. Und wir hatten einen Mann in Afrika, der sagte, wenn ich meinen Kopf auf ihren Schoß tue, dann fühle, dann ist der Himmel hier. Bin ich in der Gegenwart Gottes. Der konnte nicht mal unterscheiden zwischen Fleischeslust und himmlisches Wehen. Diese Jugendlichen, diese jungen Männer versammelten sich jede Woche einmal und beteten um Erweckung, dass Gott wirken wolle. Dass er doch eingreifen wolle und die Umstände vollkommen verändern sollte. 3 Monate lang haben die gebetet um Erweckung und keine Erweckung kam. 3 Monate lang. Einmal der Woche versammelten sie sich. Nach 3 Monaten, als sie auf den Knien waren, nahm ein junger Mann seine Bibel, kniend öffnete er den 24. Psalm und las vom 3. bis zum 6. Vers. Er las, wer wird den Berg des Herrn besteigen? Wer wird stehen an seiner heiligen Stätte? der unschuldige Hände hat, reines Herzens und Lippen, die tadellos sind. Und als er das gelesen hat, schaut er seine Brüder an und sagt, Brüder, sind unsere Hände unschuldig? Sind unsere Herzen rein? Wie steht's mit unseren Lippen? Wenn wir nicht rein sind, Herz, Lippen und Hände, ist es geistlicher Humbug, wenn wir hier beten. Und als er das sagte und das Wort sie traf, da bewegte sich das Haus, in dem sie versammelt waren, wie ein Baum, wenn der Wind durch den Baum weht und die Blätter sich bewegen. Und das war der Beginn der Erweckung. Da kam der Geist Gottes über das Land. Die Menschen strömten zu den Kirchen und die wurden überfüllt. Dann bekehrten sich die Menschen. Sehen Sie, alles Beten um Erweckung hat keinen Sinn, wenn unsere Hände, Herzen und Lippen nicht in Ordnung sind. Wir können nicht emporsteigen zu Gott. Wir können nicht sehen in seiner heiligen Gegenwart. Mit den Lippen, mit denen wir beten, wenn die nicht tadellos sind. Eine der berühmtesten schwarzen Prediger Afrikas war in Südafrika. Als junger Mann ging er mit seiner Frau hochintelligent, begabt, talentvoll herum und predigte. Er war sehr arm. Sie gingen zu Fuß, hatten kein Auto. Und dann erkrankte das Kind und starb. Sie hatten keinen Sarg, nichts. Sie haben nur eine Decke genommen und das Kind in eine Decke beerdigt. Nach dem Tod des Kindes beteten sie ernstlich, er und seine Frau, um Erweckung. Gott gebrauche uns, Gott wirke durch uns, Gott wirke du. Und als er eines Tages mit seiner Frau auf den Knien lag, plötzlich fiel ihm ein. Auf den Knien sagte, Frau, weißt du, als wir uns verheirateten, haben wir Bettlaken gekauft zum günstigen Preis von einem Mann. Aber der Mann hatte sie gestohlen. Die haben wir, solche Männer haben wir in Afrika, die kommen mit vielen Sachen, die stehlen sie, reisen durchs Land und verkaufen die billig. Gute Uhren, Geschirr, Decken, Bettlaken. Und da waren Bettlaken, die eingeführt waren von Deutschland. Beste Qualität. Und er und seine Frau freuten sich so sehr, dass sie diese gute Qualität Bettlaken bekommen konnten. Deutsche Qualität. Und dass die werden lange halten. Und zu solch billigem Preis. Als sie auf den Knien waren, sagte, liebe Frau, wie steht's mit unseren Bettlaken? Das ist ja keine reine Sache. Die hat er gestohlen, das ist gestohlenes Gut. Gottes Segen kann doch nicht darauf liegen. Er sagte, ist aufgestanden, zu seinem Schlafzimmer gegangen, hat die Bettlaken vom Bett abgezogen. Das waren die einzigen, die sie besaßen. Hat sie genommen, ist draußen hin. Nachts hat sie angezündet. Von dem Tag ab, einige Jahre lang, haben sie ohne Bettlaken geschlafen. Er sagt, am nächsten Morgen, als er aus dem Fenster schaute, da sahen sie noch Rauch. Da räucherten sie noch. War also gute Qualität. Aber als die Bettlaken verbrannt waren, kam der Segen Gottes und tausende Menschen bekehrten sich unter der Verkündigung dieses Mannes. Und lieben Freunde, je weiter wir geistlich kommen, je näher wir zu Gott kommen, je mehr wir im Dienste Gottes stehen, je ernster und heiliger wird der Weg und der Platz und der Ort, wo wir uns befinden. Denken Sie nur mal an Mose und Aaron. Aaron war der ältere Bruder. Aaron war ihm zur Seite gestellt. Aaron hatte zwei Söhne, die dienten im Tempel. Eines Tages haben die zwei Söhne Aarons falsches Feuer gebracht zum Herrn, so wie Gott es ihnen nicht befohlen hatte. Und als sie dieses Feuer brachten, das fremde Feuer, kam Gott in sein Gericht und in seinem Zorn, er ergrimmte und schlug sie nieder. Beide starben. Mose und Aaron bekamen die Botschaft. Sie gingen hin und Mose fand seine zwei Neffen tot. Kann man sich denken, wie das war? Vorstellen. Aaron, der schaute seine zwei Söhne an. Das muss sein Herz zerbrochen haben. Seine beiden Söhne so zu verlieren. Und dann sagte Mose, Aaron, Bruder, dieses ist, was Gott gesagt hat. Denen, die ihm nahe sind, erweist er sich als der Heilige. Begreifen Sie das? Verstehen Sie das? Wir rühmen uns oft. Oh, wir sind heiliger als die. Wir sind auf rechtem Wege. Unsere Kirche ist die lebendige Kirche. Unser Kreis ist so heilig, dass wir uns verunreinen, wenn wir mit anderen Gotteskindern uns versammeln. Wir haben das Beste. Kann man nicht verstehen. Wenn das wirklich das Beste wäre, dann sollten Menschen all mit ihren, was der Herr nicht befohlen hatte, nicht bestehen können. Gott sei Dank, dass er so weit weg ist, sonst würden die alle erschlagen werden. Aber die zwei Söhne Aarons, sagte Mose zu Aaron, Aaron, dieses ist nun, wovon Gott geredet hat. Er erweist sich als der Heilige bei denen, die ihm nahe sind. Jede, der dem Herrn nahe ist, den braucht man es nicht zu sagen. Der wird das bezeugen. Und der weiß das. Gott ist ein heiliger Gott und wird dementsprechend leben, dementsprechend wandeln, dementsprechend reden. Wer wird den Segen des Herrn empfangen? Drei Punkte. Lippen, Herz und Hände. Ich habe mit dem letzten begonnen und mit dem ersten geendet. Ganz einfach, schauen wir nur unsere Hände an, nur unsere Herzen und unsere Lippen. Und dann haben wir die Antwort. Dann können wir verstehen, warum wir den Segen nicht empfangen haben oder warum wir ihn empfangen haben. Im 2. Timotheus 2, damit schließe ich nun. Seht dieses Wort von Vers 19. Der feste Grund Gottes besteht und hat dieses Siegel. Der Herr kennt die Seinen. Wie wunderbar, er kennt sie. Zweitens, wer den Namen des Herrn nennt, trete ab von aller Ungerechtigkeit. Wer den Namen des Herrn nennt, und wer sich Christ nennt, der trete ab von aller Ungerechtigkeit. Und dann geht's weiter. In einem großen Haus sind viele Gefäße. Einige Gold von Gold, einige silberne, einige hölzerne, einige irdene einige Gefäße zu ehren, einige zu unehren. Wenn wir aber uns reinigen, werden wir brauchbare Gefäße zur Ehre Gottes. Sehen Sie, Sie können sagen, ach, ich bin kein goldenes Gefäß, ich bin nur ein irdenes Gefäß. Ich gehe so schnell kaputt. Und Gott hat mich so geschaffen und so bleibe ich. Nein, nein, auf keinen Fall. Gott sagt, wenn wir uns reinigen. Wenn wir uns reinigen von solchen Leuten, seien sie nicht in der Gegenwart böse Leute. Vereinigen Sie sich nicht mit den verkehrten Freunden. Wir müssen die rechten Freunde haben. Der erste Psalm, selig ist, der nicht sitzt im Rat der Gottlosen oder da, wo die Spötter sitzen, der nicht tut nach dem Rat der Gottlosen. Es ist gut, dass wir die rechten Freunde haben. Es ist gut, dass wir nach Gott trachten. Lieben Freunde, wenn wir uns reinigen von solchen Leuten oder wenn wir uns reinigen von dem Unreinen, dann werden wir brauchbare Gefäße im Reiche Gottes. Ich habe geredet heute Vormittag von den offenen Türen in der Welt, von den Ostländern. Gott braucht Gefäße, die er gebrauchen kann, durch die er wirken kann. Was ist das Geheimnis? Nicht bessere Seminare, nicht ein besseres theologisches Studium. Wir sind auf dem Holzweg. Wir gehen in die Irre. Das ist gut an sich, wenn es gut ist. Aber vor allem unschuldige Hände, reines Herzens und mit dem Mund muss es stimmen. Das sind die Punkte, die drei Punkte, die dazu gehören, um den Segen vom Herrn zu empfangen, sodass wir emporsteigen können und stehen in seiner heiligen Stätte. Stimmt's bei Ihnen mit diesen drei Sachen? Hände, Herz und Mund. Lasst uns beten. Herr, wir danken dir für dein heilig Wort. Es ist ein Licht auf unserem Wege. Wir danken dir, dass du nicht eine Sprache redest, die wir nicht verstehen können. Wir danken dir, dass du es uns so einfach machst. Wir danken dir, dass du uns den Weg weisest, wie wir deinen Berg besteigen können, wie wir in deiner heiligen Gegenwart bestehen können und wie und was wir tun müssen, um den Segen vom Herrn zu empfangen. Schenke leuchtete Augen und Sinne, dass ein jeder im Lichte der Ewigkeit und im Lichte des Wortes Gottes und im Lichte Gottes Herz, Hände und Lippen anschaut. Und schenke, dass es dort in Ordnung ist, sodass wir nicht beschämt vor dein heilig Angesicht stehen müssen. Und dass uns der Segen Gottes nicht verloren geht. Nun bitte ich dich, Herr Jesus, wenn wir auseinandergehen, ob wir uns je wiedersehen, weißt nur du. Aber wir, die wir gehen und die hier bleiben, schenke unschuldige Hände, reines Herzens und Lippen, mit denen es stimmt. Und wenn da eine ist, bei dem es nicht stimmt, möge diese Stunde dazu dienen, dass das, was nicht in Ordnung ist, in Ordnung gebracht wird, sodass der Segen Gottes vom Himmel herab fließen kann hinein in diese dunkle Welt. Und dass dein Wort und deine Sache durch die ganze Welt geht. Zu deiner Ehre. Amen.